Ihr Lieben, das ist schon ganz schön Leidenschaft, sich darin zeigt, wie dieser Gelähmte zu Jesus getragen wurde. Und wir wissen nicht mal, wer das war, ob das seine Freunde waren, die das für ihn getan haben, ob das vielleicht nur Nachbarn waren oder vielleicht fernere Dorfbewohner, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, was wir gehört haben, diese Männer ließen sich durch nichts abhalten. Und dann lag nun dieser Gelähmte vor Jesu Füßen. Und das Haus war voller Menschen. Und alle schauten auf Jesus und erwarteten, dass Jesus jetzt, was eigentlich? Na, den Gelähmten heilt. Sie dachten, Jesus, jetzt rühr ihn an. Sag zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Jesus ist immer für Überraschungen gut. Er hat was anderes gesagt. Er wendet sich dem Gelähmten zu und sagt, Sohn, wörtlich Kind, ganz dicht, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn wir das so mit 2000 Jahren Abstand lesen, vermutlich in irgendeiner Ecke unseres Herzens fragen wir dann, wie, echt jetzt? Jesus, hast du nicht mehr zu bieten? Die Leute damals war ein bisschen anders unterwegs. Die haben sich sofort empört. Jesus, was erdreistest du dich? Jetzt hast du aber deine Kompetenzen weit überschritten. Deshalb antwortet Jesus ihnen, wisst ihr, die Not dieses Mannes ist so viel größer als seine Krankheit. Sein Gelähmtsein hat seine Persönlichkeit verändert. Seine Beziehung zu Gott, dem Vater, belastet. All dieses innere Ringen, diese negativen Gedanken, diese Schwäche, all diese Anklagen und Vorwürfe, das Selbstmitleid und die Selbstaufgabe. Aber damit ihr wisst, dass ich das Recht habe, Sünden zu vergeben, steh auf und geh. Und dieser Gelähmte stand auf und ging. Und wenn man diese Geschichte auf sich wirken lässt, dann spürt man, hier ist ein Mensch nicht nur gesund geworden, hier ist ein Leben heil geworden. Ich möchte auf diese Geschichte noch zurückkommen im Laufe der Predigt, aber euch zunächst einmal unseren Predigttext vorlesen, ein paar Verse aus dem Jakobusbrief, mit dem wir heute die Reihe abschließen. Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Leidet jemand unter euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht mehr regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Kennt ihr das Sprichwort? Ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen. Nämlich gesund zu werden. Und was sind Menschen bereit für diesen Wunsch, für diese Hoffnung zu investieren? Manchmal nur, damit man die Hoffnung nicht ganz verliert. Vielleicht geht es uns an der Stelle, wenn wir diesen Jakobustext gehört haben, ähnlich wie den Menschen im Haus in Kapernaum, die um Jesus herum standen. Unser Fokus ist sofort auf die Frage der Heilung gerichtet. Die Ältesten zu sich rufen, Salbung mit Öl, Heilung des Kranken. Und ich kann das total verstehen, dass wir so denken. Wer krank ist, der sehnt sich nach Heilung. Und wer gesund ist, der sehnt sich hoffentlich danach, dass wir in der Gemeinde und darüber hinaus mehr Heilungen erleben als Zeichen der Gegenwart unseres liebenden Vaters im Himmel. Und dennoch ist es nicht das Thema Heilung, was hier Jakobus interessiert, sondern er hat einen ganz anderen Blick. Er spricht oder schreibt über die Macht des Gebetes. Und ich möchte mit euch in diesen Text jetzt reinschauen und diese vier Ermutigungen oder Ratschläge, die Jakobus uns gibt, als Schätze heben. Fangen wir an mit dem ersten. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Diese Frage, die Jakobus hier stellt, könnte man auch so übersetzen: Leidet jemand unter euch, also innerhalb der Gemeinde, Unrecht, Übles, Böses? Das ist eine ziemlich unbequeme Frage. Eigentlich würde man denken, nö, bei uns nicht. Jakobus war sich dessen bewusst, auch in Gemeinden geschieht vieles, was nicht gut ist. Und wenn wir ehrlich sind, kann vielleicht jeder sogar etwas dazu nennen. Ich glaube, dass es mehr als und lieb sein kann, an unguten Dingen in Gemeinden und in unserer Gemeinde geschieht. Darum ist die Frage keine vom grünen Tisch, sondern eine aus dem Leben gegriffen. Geschieht unter euch Unrecht? Erleidet jemand unter euch Unrecht? Der bete. Also nicht erst, geschieht unter euch Unrecht, dann setzt einen Ausschuss des Leitungskreises ein, der sich damit beschäftigt. Sondern erleidest du das, dann bete. Jakobus hatte schon über den Streit unter Christen einiges gesagt in seinem Brief. Vor 2 Wochen haben wir darüber nachgedacht. Dieses Unrecht erleiden, da mag jeder von uns ganz unterschiedlich drauf reagieren. Das ist eine ganz persönliche Sache, wie wir darauf reagieren, wenn uns selbst das persönlich widerfährt. Ich glaube aber, dass es ungefähr 2 Grundrichtungen geht, wie wir reagieren. Die eine: wenn ich Unrecht erleide, ist das fast wie ein Schock für meine Seele. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin rat- und hilflos, warum das mir ausgerechnet wieder passiert. Das erschüttert mich zutiefst. Und dann beginnen die Gedanken anzukreiseln. Sie werden zu Fragen, die immer bohrender werden. Warum nur passiert das wieder? Warum passiert das immer mir? Warum sieht denn das keiner? Gibt es niemanden, der an meiner Seite steht und für mich das Wort ergreift? Und je mehr diese Fragen in uns kreiseln, umso stärker fangen wir an, uns zurückzuziehen. Wie so ein verwundetes Tier. Wir schirmen uns ab und verkrabbeln uns am Ende in der Höhle des Selbstmitleids. Zweite Richtung ist nahezu das Gegenteil. Immer rein in die Öffentlichkeit. Andere gehen ganz offensiv damit um. In unterschiedlichen Graden. Manch einer lässt hier und da mal eine Bemerkung fallen, wer ihm was angetan hat. Nur mal so als Info zum Gebet oder so. Andere lassen die betreffende Person deutlich spüren, dass etwas vorgefallen ist. Dieses berühmte, steht was zwischen uns? Och nö. Aber dritten wird es genau erklärt. Und wieder andere, die reden ganz viel davon. Ist das Herz voll, geht der Mund über. Und sie reden und fangen an zu nörgeln und sind negativ drauf. Ganz viel. So, das sind so 2 Richtungen, 2 Verarbeitungsstrategien. Das eine, ich fräse alles in mich rein. Das andere, ich muss alles raushauen. Und Jakobus, der gibt hier folgenden Rat weiter. Der ist relativ einfach. Bevor du dich in dich selbst zurückziehst und in dir verliest, bevor du Dritten alles erklärst, was dir Übles geschehen ist, sprich doch erstmal mit deinem Gott. Bete doch erstmal. Warum willst du den zweiten Schritt vor dem ersten machen? Geh damit vor deinen Gott und schütte ihm das erstmal aus und fang ja nicht an, in frommen Sätzen zu reden. O Herr, bitte segne den Bruder, die Schwester, hab ein bisschen daneben gegriffen. Nein, sag doch, was in deinem Herzen ist. Halt den Schmerz richtig raus und wenn es sein muss, schrei ihn raus. Bitte mach den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Der erste heißt, bring es Gott. Jakobus verwendet hier für Gebet ein Wort, das ganz umfassend Gebet meint. Ich vermute, er will uns dadurch ermutigen, dass wir dann nicht nur um unsere eigene Rehabilitation beten. Herr, tu mir recht. Sondern vielleicht auch daran, dass wir treu bleiben in dieser Erfahrung. Dass wir unser Herz nicht verschließen und bitter werden. Dass wir den, der uns Übles angetan hat, segnen können. Zweiter Ratschlag von Jakobus. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Erst das Üble, dann das Gute. Wie gut, dass beides im Leben nebeneinander steht oft und in der Gemeinde auch. Als ich noch Jugendlicher war, da erinnere ich mich, habe ich von alten Recken des Glaubens, so alten gestandenen Brüdern, oft einen Satz gehört, der hat mich damals durch meine Jugendzeit immer wieder begleitet. Der heißt, die Nachfolge Jesu ist der Weg unten durch. Das hat mich so semi ermutigt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht bei der Nachfolge Jesu um ein andauerndes Beladensein. Wie gut, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Wie gut, dass Gott sich daran freut, wenn es uns gut geht. Wie gut ist, dass Jesus uns segnet. Was haben wir im Kapitel 1 von Jakobus gelesen? Gott gibt allen gerne. Weisheit, aber nicht nur die, vieles andere auch. Darum ist das so wichtig, auch fürs eigene Leben festzuhalten. Nicht die Steine, die meinen Weg liegen. Das ist der Herr, damit ich ja schön demütig bleibe. Mag sein, aber er gibt auch Segen. Er gibt dir Gutes, weil er gut ist. Nur, und jetzt kommen wir auf die Ebene, wo Jakobus hin will, wir nehmen das Gute oft zu selbstverständlich. Wir merken erst, dass wir Gutes im Leben geschenkt bekommen haben, wenn es uns genommen wird oder wenn anderes im Leben schwerer ist. Wir nehmen es selbstverständlich. Ich möchte euch noch ein Sprichwort sagen. Not lehrt beten. Manch einer lächelt schon, andere nicken. Ja, da ist was Wahres dran. Aber bei diesem Sprichwort gibt es auch einen Haken. Wenn ich in meinen guten Tagen niemand bin, der gerne betet, mit Gott Kontakt hat, mit ihm auf Du und Du ist, werde ich in meinen schlechten Tagen nicht zu einem Beter werden. Das wird nicht klappen. Und genau das ist ja das Drama. Ist es nicht so, wenn wir Tage erleben, Zeiten erleben, Phasen erleben, wo keine Widerstände sind, keine Probleme, wo es einfach so dahin geht, unser Leben, und wir fröhlich und leichten Herzen sind, na, so ein bisschen fängt es dann an zu schleifen, unsere Beziehung zu Jesus. Vielleicht kommt es irgendwann dahin, dass man sie auch eher vernachlässigt. Und dann wendet sich das Blatt im Leben. Und man wundert sich, warum trägt mich meine Beziehung zu Jesus jetzt nicht, wo es mir schlecht geht? Mit anderen Worten, der Rat von Jakobus ist, übe in guten Zeiten, wer du in schlechten Zeiten sein willst. Jakobus hätte ja auch schreiben können, ist jemand guten Mutes, der soll beten. Wäre eine schöne Entsprechung zu dem Vers davor. Oder wer guten Mutes ist, der soll dem Herrn danken. Wäre total logisch. Aber er schreibt, wer guten Mutes ist, der soll Psalmen singen. Dann haben wir als Gemeinde ja das Bibelprojekt hinter uns, Psalmen dieses Jahr. Und wir wissen, dass fast alle Psalmen, also 148 von 150, mit dem Lobpreis Gottes enden. Selbst die vielen Klagepsalmen. Weil da, wo Menschen ihr Herz vor Gott ausschütten, ehrlich sind, wird Platz, wieder Gott zu sehen. Und Lobpreis heißt, ich schaue Gott an. Ich schaue auf ihn, weg von mir hin zu ihm. Nun ist Lobpreis in schwierigen Tagen eine echte Herausforderung. Wenn man so gar nicht vom Gefühl her dann aufgelegt ist. Aber in guten Tagen kriegst du es hin. Wieder der Rat, übe doch in deinen guten Tagen, Gott anzuschauen, wegzuschauen von dir. Übe dich im Lobpreis Gottes. Das wird dich dann auch in den Sturm deines Lebens tragen, ihn anzuschauen und nicht nur die Berge vor dir oder in dir. Jetzt der dritte Ratschlag. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Wer durch Krisen gegangen ist oder mal Phasen schwerer Krankheit erlebt hat, der weiß, dass unser Glaube anfechtbar ist. Manchmal so weit, dass wir keine Kraft mehr haben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Manchmal so weit, dass wir keine Kraft mehr haben, zu beten. Weil eine Krankheit nicht nur den Körper schwächt, sondern die Seele ermattet. Und dann hast du diese Mattheit auf der Seele, dieses Leiden im Körper und dann kommt die Anfechtung und sagt dir, wie soll Gott dich jetzt heilen, wenn du nicht mal beten kannst? Wenn du nicht mal die Kraft aufbringst, dich an ihm festzuklammern, wie soll das bitteschön gehen? Und genau dann, ihr Lieben, brauche ich jemanden, der mit mir und für mich betet. Genau dann brauche ich vielleicht auch jemanden, der für mich glaubt, weil ich es im Moment nicht kann. Denkt noch einmal an diese Lesung, an diese Geschichte mit dem Gelähmten. Was wäre wohl aus diesem Mann geworden, wenn diese Freunde, Nachbarn oder Dorfbewohner ihn nicht zu Jesus getragen hätten? Was wäre aus ihm geworden, wenn ihre Leidenschaft vor dem Dach kapituliert hätte und er nicht vor den Füßen Jesu zu liegen kam? Was wäre aus dem Gelähmten geworden, wenn Jesus ihren Glauben nicht gesehen hätte, auf den hin er diesen Mann geheilt hat? Was wäre aus dem Mann geworden? Und was hat er dazu beitragen können, dass er dann geheilt war? Gar nichts. Vielleicht hat ihn das sogar etwas genervt, dass diese Leute kamen und sagen, komm, wir schleifen dich zu Jesus, weil in ihm selbst schon alle Hoffnung erstorben war. Wir wissen es nicht. Vielleicht war das seine Ausgangslage. Aber diese Menschen, Freunde, Nachbarn oder Dorfbewohner, die taten genau das, was dieser Mann nicht konnte. Sie glaubten an die Macht Jesu. Sie trugen ihn zu Jesus. Sie legten ihn vor die Füße Jesu und sie baten Jesus für ihn. Und der Mann war nicht allein in der Situation. Ist jemand krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Nämlich damit sie an seiner Stelle für ihn und mit ihm beten und glauben. Und ihr Lieben, ich weiß, das ist eine mittelschwere bis schwere Herausforderung. Weil sofort Gedanken aufstehen in uns, die uns sagen, die Ältesten rufen? So schlimm ist es doch gar nicht. Ist doch nur ein grippaler Infekt. Ist bald wieder weg. Die Ältesten rufen? Ich weiß doch, wie viel die zu tun haben. Ich möchte denen nicht auch noch zur Last fallen. Die Ältesten rufen, die kennen mich doch gar nicht. Warum sollten die zu mir kommen und Zeit für mich haben? Die Ältesten rufen, damit sie mich sehen, wie schwach ich bin. Und sonst bin ich ja immer ein Hauskreisleiter, ein Kindereichengruppenleiter. Ich bin sonst in Kraft des Lebens. Und jetzt sollen sie mich so sehen? Die Ältesten rufen, sie in meine Wohnung lassen. Ich konnte die letzten Wochen eben nicht aufräumen. Das Chaos ist furchtbar. Und so bleibt man eben allein. Warum sollen die Kranken die Ältesten rufen? Warum sollen sie den ersten Schritt tun? Warum ist das Jakobus so wichtig? Vielleicht ist euch ja Bartimäus aus dem Neuen Testament bekannt. Der Mann war blind. Und das war so sonnenklar für alle, dass sie wussten, wenn Bartimäus da hinten irgendwas rief, ach, das ist der Blinde. Und dann steht eines Tages Jesus vor Bartimäus. Und Bartimäus wird von Jesus gefragt, was möchtest du denn, dass ich dir tue? Jesus, du weißt doch, der ist blind. Warum fragst du nach dem Offensichtlichen? Geh doch gleich über zu dem, was jetzt zählt. Mach ihn doch endlich sehend. Warum fragst du ihn? Bartimäus soll einen ersten Schritt machen und der heißt Jesus bitten. Weil das wichtig ist, dass das, was in meinem Herzen ist, vor Jesus ausgesprochen wird. Und was war auf dem Herzen Bartimäus? Vermutlich nicht, oh Jesus, wenn du mir einen Schekel gibst, dann hätte ich für den heutigen Tag schon ausgesorgt. Das wäre genial von dir. Oder, ach Jesus, wenn du es ein bisschen heller machen könntest, mein Augenlicht, und mir dann noch verraten, wo ich die beste Brille bekommen kann, oh, ich wäre glücklich. Nein, auf dem Herzen von Bartimäus war es, ich will endlich wieder sehen können. Ich will raus aus diesem Gefängnis des Bettelns, des Almosenerflehens, der Armut. Ich will sehen und leben. Und indem er das ausspricht, schenkt Jesus diesem Bartimäus seine Würde wieder. Er ist nicht der, der am Straßenrand sitzt und bettelt, wo die Leute vorbeigehen, was fallen lassen und dann weiterziehen. Der den schon keiner mehr richtig mitkriegt, weil der ist Inventar an der Straßenkreuzung. Er ist nicht der, mit dem irgendetwas geschieht. Er ist nicht das Objekt einer Heilung. Er wird durch die Frage Jesu sein echtes Gegenüber. Schon das ist Heilung. Diese eine Bitte ist der eine Schritt, den Bartimäus machen soll. Den Rest würde Jesus tun. Die Ältesten zu sich rufen. Genau deshalb. Es geht um Würde. Es geht darum, dass Geschwister, die krank und schwach sind, Würde haben, gewürdigt werden als echtes Gegenüber, nicht als Gebetsanliegen, als echtes Gegenüber. Und wenn ihr also in Krankheitsnot die Ältesten dieser Gemeinde ruft, werden sie kommen. Das verspreche ich euch. Das ist Teil unseres Dienstes. Und wenn wir am dritten Dienstag im Monat hier einladen, vor der Sitzung für euch zu beten, wenn ihr Krankheitsnot habt, ist das kein Ersatz dafür. Das ist nur die Ergänzung. Warum ausgerechnet die Ältesten? Ganz klar, du kannst mit jedem und jeder beten, dem du vertraust. Völlig nicht in Frage gestellt. Und Gott hat auch nicht versprochen, weil X und Y Älteste sind, deshalb höre ich qua Amt ihr Gebet. Jakobus spricht hier vom Gebet des Glaubens. Das ist der Kernpunkt Gottes. Wo ich zu ihm komme als ein Kind, das sagt, Vater, hier ist eine Not. Und du bist der Einzige, der dieser Not begegnen kann. Das ist das Gebet des Glaubens. Das sucht Gott. Warum aber Älteste? Weil es ein Teil ihres Dienstes ist, den Geschwistern der Gemeinde, die krank sind, zur Seite zu stehen wie Hirten der Gemeinde. Weil es ein Teil ihres Dienstes ist, denen, die krank und schwach sind, zu verdeutlichen, indem sie kommen, kommt der gute Hirte zu ihnen. Und dieser gute Hirte Jesus hat sie nicht vergessen. Er hat sie nicht aus dem Blick verloren. Er ist jetzt da bei ihnen. Er soll die Ältesten zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten, wörtlich über ihn beten. mit Handauflegung die Not jener Schwester und jenes Bruders vor Jesus bringen, wie die Freunde, Nachbarn oder Aufbewohner diese Not zu Jesu Füßen legen. Das kostet schon mal auch, dass man mitträgt im Gebet. Das ist nicht eine Sache von 0,5 Sekunden. Es geht um Liebe und Begegnung. Und sie sollen ihn salben mit dem Öl im Namen des Herrn. Öl ist in der Bibel ja oft ein Bild für den Heiligen Geist. Ich glaube, dass Jakobus hier mit Handauflegung und Salbung etwas anderes noch im Blick hat. Es geht ihnen um die körperlich erfahrbare Gegenwart Gottes. Wir alle wissen, wie in bestimmten Situationen es wichtig ist, dass jemand uns berührt oder unsere Hand nimmt und hält. Das sagt mehr als tausende Worte, diese Geste. Nicht nur bei Sterbenden ist das wichtig, auch bei Lebenden. Und indem Älteste oder wer auch immer Hände auflegt und salbt mit Öl, soll diese körperliche Berührung Gottes erfahrbar werden. Da ist jemand an meiner Seite, da steht mir jemand bei. Und Gott lässt seine Gegenwart so körperlich erleben, weil er sagt, ich stehe an deiner Seite, ich bin bei dir. Übrigens ganz analog beim Abendmahl. Wir feiern Abendmahl nicht als so ein Nachfrühstück oder für den Weg nach Hause, sondern eine körperliche Erfahrung der Gegenwart Gottes. Kommt, schmeckt und seht, wie freundlich Jesus mit euch umgeht. Manchmal muss man es anfassen, spüren, schmecken und nicht nur hören. Oder die Taufe ist auch nicht so, weil wir zu viel Wasser hätten, dass wir mal schnell irgendwie loswerden wollen, sondern da sollen Menschen spüren, fühlen. Ich bekomme tatsächlich ein neues Leben. Es ist alles abgewaschen. Körperlich erfahrbare Gegenwart Gottes. Zwei letzte Bemerkungen zu diesem Gebet der Ältesten. Jakobus schreibt hier, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Retten und aufrichten. Das sind im Griechischen Worte, die weit über körperliche Heilung hinausgehen. Das ist dasselbe Wort wie in Jesus ist uns das Heil gegeben. Jesus ist unser Retter. Das heißt, wenn Gott auf uns schaut, schaut er nicht nur unsere Magenverstimmung, unsere Kopfschmerzen, unseren Rückenleiden an. Er sieht dich als ganze Person, als Einheit von Leib, Seele und Geist. Und er möchte nicht nur an der einen Stelle sich zeigen. Er will dich als ganze Person heil machen. Das Leben soll heil werden. Das ist der Fokus Gottes. Und dann fügt Jakobus hier noch an, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wenn. Jakobus sagt nicht, jede Krankheit ist Folge einer Sünde. Aber er sagt, im Einzelfall kann das mal so sein. Und wenn das so ist, werden die Ältesten kommen und beten, ihm wird vergeben. Ausrufezeichen, 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 weil Gott immer vergibt, wenn wir beten. Das ist Gottes Wesen. Das ist noch wichtig zum Verstehen. Dass wir nicht danach suchen, wo ist denn eine Sünde bei jemandem, der krank ist. Wenn das geschehen ist, wird der Herr vergeben, weil er gnädig ist. Vergebung ist jetzt das Stichwort von Jakobus für seinen vierten Ratschlag und letzten. Diese Ermutigung, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Steht in vielen Bibelübersetzungen, griechisch, damit ihr wiederhergestellt werdet. Merkt ihr es wieder, dieser weite Horizont? Nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch unsere Seele. Jakobus hat mit diesem Rat dieses Krankengebet verlassen und er sagt jetzt etwas allgemein für die Gemeinde. Und er sagt etwas, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Vergebung ist nie allgemein und schwammig, so nach dem Motto, ach, wir sind alle Sünder, irgendwie schon, ja, und ich habe auch irgendwo Sünde in meinem Leben, ich muss mal nachdenken, ja, bestimmt. Vergebung ist immer konkret, ein konkretes Bekennen, weil nur dann ich die konkrete Freisprechung Gottes erleben kann. Es nutzt mir gar nicht, vor Gott zu kommen und zu sagen, ja, ich bin so ein Sünder. Und wieso? Und dann sagt er, ich vergebe dir. Zurück bleibt das Gefühl, eigentlich ist nichts geklärt. Schwamm drüber, aber ist nichts geklärt. Nein, aber wenn ich sage, Herr, ich bin so ein Liebloser. Ich habe gestern wieder rumgeschrien und rumgezickt. Und er dann sagt, Vergebung für dich. Kann ich durchatmen. Bekennt einander eure Übertretungen und betet füreinander. Vielleicht ist manch einer von euch hier, der jetzt sagt, oh, das Wort einander, das stört mich jetzt aber. Nachher fordert er mich noch auf, nach vorne zu kommen und hier zu sagen, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. Sind wir jetzt so drauf wie manche, wo man sagt, es ist schon sektiererisch, alle Gedanken in die gleiche Richtung und so? Nee, einander meint niemals in der Bibel vor allen und mit allen. Es meint nur, es braucht mindestens ein Gegenüber, ein Ander, einer und ein anderer. Also ein Mensch, dem du vertraust. Nicht irgendjemanden, einem Menschen, dem du vertraust. Vielleicht in deiner kleinen Gruppe, vielleicht in der Zweierschaft, die du lebst. Vielleicht ein Freund, eine Freundin. Einander. Und einander heißt, das ist nicht eine Einbahnstraße. Es geht hin und her. Nun, das ist schon ziemlich herausfordernd, ne? Vielleicht kennt ihr ja auch den Gedanken, wenn irgendwie meine Geschwister wissen, wie mein Leben insgesamt aussieht, wenn sie alles von mir wissen, also wirklich alles. Ich fürchte, ich würde in ihrem Ansehen sinken oder es vielleicht sogar verlieren, wenn sie alles wüssten. Naja, dann sage ich eben nur ein bisschen, setze die Grenze, den Punkt, ab dem ich nicht weitergehe, weil ich mich schämen würde. Und dazu kommt noch Folgendes, was uns so ausbremst. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was auf der großen christlichen Bühne in der Welt in den letzten Jahren passiert ist. Verfehlungen großer Leiter, Bill Hybels, Mike Bickle, viele andere. Und ja, diese Dinge müssen sauber aufgearbeitet werden. Wirklich sauber. Aber mal ehrlich, manches Mal erschreckt mich fast noch mehr die Reaktion anderer Christen auf diese Verfehlungen, die sofort mit Empörung, Distanzierung und Rückzug und Besserwisserei reagieren. Und dann sagt Jakobus mir, ich soll einem gegenüber alle meine Übertretungen bekennen. Nee, nicht mit mir. Ich habe keinen Bock auf Distanzierungen. Ich habe keinen Bock darauf, dass man sich über mich das Maul zerreißt. Also ich mache das lieber mit Jesus ab. Jesus und ich, wir beide, wir kriegen das schon hin. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen in vielen Dingen durchbuchstabieren, dass das Evangelium ein Evangelium der Gnade ist. Und das heißt, Gott macht dir die Zusage seiner verlässlichen Vergebung. Wenn in deinem Herzen eine Regung ist, Vater, vergib mir, sagt Jesus, bin schon da, ist schon erledigt. Damals am Kreuz, du bist frei. Verlässliche Vergebung, Gnade, das ist das Evangelium. Und zwar nicht, weil wir irgendwann einmal in unserer Nachfolge an einen Punkt kämen, wo wir diese Vergebung nicht mehr bräuchten, weil wir so durchgeheiligt sind und dann sagen können, ja, du müsstest noch einen Schritt gehen und du auch. Sondern weil wir immer diese Vergebung brauchen werden, immer, bis zum letzten Atemzug und vielleicht sogar noch eine Ewigkeit. Wir brauchen sie immer, du und ich. Und wenn wir das verstehen, wenn das in unserem Herzen lebt, keiner von uns ist besser, schlechter oder sowas. Wir sind alle abhängig von der Gnade Jesu. dann kann man diesen Rat von Jakobus ganz anders hören. Bekennt einander eure Übertretungen und betet füreinander. Dann muss ich nicht mehr Angst haben, das wird gegen mich verwandt. Dann muss ich nicht mehr befürchten, der andere wird sich von mir distanzieren, wenn er in mein Herz blickt. Dann brauche ich keine Sorge haben, dass uns dann etwas trennt. Sondern gerade das Gegenteil passiert, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Es wird verbinden. Es ist befreiend, einander zu bekennen und füreinander zu beten. Ihr Lieben, die Macht des Gebets. Leidet jemand Unrecht, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Bekennt einander und betet füreinander. Gebet ist der Raum, in dem diese heilende Gnade Gottes erlebt wird, der auf unser ganzes Leben schaut, auf uns als ganze Persönlichkeiten. Und darum unterstreicht das Jakobus mit seiner Schlussermutigung, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nun macht es.